Wie sieht biblische Gemeinde aus? Wir beschäftigen uns heute das letzte Mal mit diesem Punkt. Dann kommt die Weihnachtszeit. Tröstet euch, da plage ich euch nicht mit diesen Themen. Da machen wir auch was Weihnachtliches, natürlich. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen und lebendigen Gemeinschaft geformt sein. Es ist jetzt schon ein Weilchen her. In der ersten Predigt sagte ich diesen Satz, deshalb wiederhole ich den jetzt auch nochmal, weil es schon lang her ist. Allein durch die Wegnahme der Sünde wird noch keine Gemeinschaft geformt. Eine Zweckgemeinschaft von egoistischen Sündern ist noch keine Gemeinde. Eine Zweckgemeinschaft von egoistischen Sündern ist noch keine Gemeinde. Gemeinde ist kein Ort, wo ich hingehe, damit ich etwas bekomme. Leider Gottes ist es aber so für viele Menschen. Die fragen sich, was bekomme ich von welcher Gemeinde? Das ist ein egoistisches Verständnis und es muss ersetzt werden durch Gemeinschaft im biblischen Sinn. Deshalb fragen wir heute zum Abschluss noch einmal, wie sieht denn dann biblische Gemeinschaft aus? Und wir fragen auch, wie sieht sie nicht aus? Denn es gibt heute viele falsche Kirchenformen. Und vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Ja? Ich habe jetzt, das Folgende ist nicht auf meiner Miste gewachsen, das habe ich vom Paul Hiebert und seiner Frau, das sind die bedeutendsten Missionsanthropologen im letzten Jahrhundert. In diesem Jahrhundert ist noch niemand so Großes aufgestanden. Also die haben sehr genau studiert, wie Gemeinde aussieht und wie das auch in der Gesellschaft aussieht. Und die sagen, es gibt verschiedene Arten von Kirchen. Und da ist es zuerst, ist der erste Punkt, die Kirche als Club. Ja, also in der heutigen Stadtgesellschaft, man sagt auch urbane Gesellschaft. Wir in Waiblingen gehören da übrigens dazu, auch wenn wir hier nur auf dem Dorf leben. Ja, wir sind eine urbane Gesellschaft. Da gibt es eine Form von Gemeinschaft, das ist der Club. Das kennt ihr alle, in Hohenacker gibt es ganz viele Clubs, da gibt es den Fußballverein und die Feuerwehr. Da gibt's die Landfrauen und den Fußballverein habe ich hier. Da gibt's noch einen Tischtennisverein. Und da gibt's einen Faustballverein. Wisst ihr alles besser als ich. Da gibt's einen Schwäbischen Albverein, einen Buhlverein. Da gibt's Hase. Da gibt's einen Kleingartenverein und einen Tierzüchterverein. Und viele mehr. Das sind Clubs. Und jetzt sagt Hiebert, wenn in einer Gesellschaft eine Kirche entsteht, eine Gemeinde, dann macht die immer irgendwie das nach, was es sowieso schon gibt. Und deshalb gibt es viele Gemeinden, die sind aufgebaut wie ein Club. Man macht das ganz automatisch, gell? Man ist im Fußballverein und bei Hase und bei den Landfrauen und dann denkt man, Gemeinde funktioniert auch so irgendwie. Ist ja auch ein e.V. Ist doch so, ne? Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie das bei einer Gemeinde aussieht, wenn die wie ein Club geformt ist, dann sehen wir erstens, die Mitglieder treten aus purem Selbstinteresse bei. Und deshalb, wenn sie das nicht bedient bekommen, wenn die Gemeinde nicht zu ihnen passt, dann treten sie genauso schnell auch wieder aus. Die kommen und gehen. Je nachdem, wo sie was finden. Das ist so sehr unsere Mentalität. Ich gehe wohin, damit ich was kriege, und wenn ich es nicht kriege, gehe ich woanders hin. Gell, wenn der John kein frisches Brot hat von der Sorte, wo ich will, da gehe ich zum Maurer rüber, das ist klar. Und so verhalten sich manche eben auch in der Gemeinde. Egal, wie man dann von Gemeinschaft predigt, die Mitglieder kommen immer aus Selbstinteresse und gehen auch aus Selbstinteresse. Kernfrage ist immer, was kriege ich von der Gruppe? Gleich zu gleich gesellt sich gern, sagt man. Natürlich, wenn ich wohin gehe, da will ich mit Gleichgesinnten zusammen sein, sonst ist es einfach zu anstrengend. Ich komme ja aus Selbstinteresse. Also in clubartigen Kirchen oder Gemeinden, da kommen Leute zusammen, die etwa gleich sind, gleiches Einkommen, gleiches Alter, gleiche Nationalität, gleiche Rasse. Deshalb gibt's auch so verschiedene Kirchen. In einer Kirche kommen mehr die Künstler zusammen, in der anderen mehr die Mittelklasse, in der anderen mehr die Motorradfahrer. Und so gibt's verschiedene Kirchen, Gemeinden. Ein ganz gefährlicher Punkt ist, die Mitglieder erwarten, dass sich die Gemeinde nicht in ihr Privatleben einmischt. Die halten das sehr genau auseinander. Also im Fußballverein geht es niemand was an, wo ich arbeite und wie viel Geld ich verdiene und was ich vielleicht daheim für Probleme habe. Das geht niemand was an. Und manche nehmen das, dieses Denken dann mit in die Gemeinde und sagen, also bitte, die Gemeinde hat mir nichts mit meinem Privatleben zu tun. Die Mitglieder erwarten auch, dass sie keine Opfer bringen müssen. Spenden schon und damit ist es auch fertig. Aber Opfer bitte nicht. Ich bin ja aus Selbstinteresse dort. Den Mitgliedern ist es nächstens auch sehr wichtig, dass sie gut voreinander dastehen. Der andere, der braucht nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Der soll denken, ich bin ein guter Christ und habe keine Probleme. Und bei mir klappt alles mit dem Glauben. Das sollen die anderen denken. Und deshalb wiederholt man in solchen Gemeinden immer ganz laut und deutlich, an was man glaubt. Ja, da muss man nicht über das reden, an was man nicht glaubt. Ja, wir reden laut über das, was alles passt und stimmt und das, womit wir unsere Not haben, das reden wir nicht drüber. Wir haben ja Angst, dass unser Image dann kaputt geht. Man ist nicht wirklich offen und ehrlich. Es gibt auch keine offene Auseinandersetzung in der Regel. Der Zusammenschluss ist freiwillig und deshalb ist Spaltung auch sehr wahrscheinlich. Austritt oder Spaltung. Und ihr kennt das alles aus unserer Geschichte. Ihr wisst auch, wie es bei uns aussieht. Brauche ich jetzt gar nichts jetzt explizit sagen. Ja, also so, ich sehe ja ganz viele Gemeinden in Deutschland, auch ganz viele Baptistengemeinden. Und das ist ein Problem von Baptisten. In ganz Deutschland, das ist nicht bloß unser Problem. Kirchen als Club. Wenn man das mit den drei vorigen Predigten vergleicht und dann die Frage stellt, ist es biblisch, so eine Art von Kirche, da ist die Antwort, liegt auf der Zunge. Ich zitiere jetzt diesen Hiebert. Clubartige Gemeinden sind keine wahren Gemeinschaften im biblischen Sinn. Diese Annahmen, die da zugrunde liegen, Freiwilligkeit, Nutzen, Blenden, Imagepflege, leichter Austritt, Privatleben abgetrennt, halten sie davon ab, dass ein Leben in biblischer Gemeinschaft gelebt werden kann. Punkt. Das ist nicht lebendige Gemeinde. Jetzt gibt's in den städtischen Gesellschaften noch eine andere Art von Zusammenkunft von Menschen. Das ist die sogenannte Gesellschaft. Ja, wie sieht eine Gesellschaft aus? Das ist alles formal geregelt, da gibt's Profis, da gibt's Regeln und da gibt's auch Produkte. Gesellschaften sind wirtschaftlich orientiert. Und jetzt gibt's die Gefahr, dass Kirchen, Gemeinden bei uns sich so organisieren wie eine Gesellschaft. Das ist nicht unser Problem übrigens, aber ich sage gleich noch was dazu. Also Gemeinden können sich so organisieren wie Gesellschaften und das heißt, sie haben eine formale Organisation mit Profirollen, Spezialisten, ein bürokratisches Management. Große städtische Kirchen nehmen diese Form ein. Fallen euch Beispiele ein? Nicht? Also das sind große Kirchen. Das sind Kirchen, wo es Profis gibt vor allem, wo ganz straff organisiert ist. Wir brauchen auch keine Steine werfen und Namen nennen, aber wir kennen die Gemeinden ja. Beziehungen haben einen Vertragscharakter. Alles ist mit Vertrag geregelt, besonders bei den bezahlten Profis. Das müssen die machen, dafür werden die bezahlt. Das ist das Einzige, was da an Beziehung aufkommt zwischen Gemeindeglied und Pastor. Der wird ja dafür bezahlt. Der Dienst der Laien, also der Nicht-Profis, ja, der wird nicht so hoch angesehen. Ja, was der Pastor oder der Pfarrer macht, das ist was und wir machen ja, ist eh alles freiwillig. In der Regel haben die Nicht-Profis nur eine Aufgabe, bezahlen und konsumieren. Konsumieren heißt in Gottesdienst reinsitzen und sich den anschauen, den mitnehmen, konsumieren, ja. Und dafür bezahlen natürlich. In der Regel nehmen die Nicht-Profis am Gottesdienst passiv teil, machen da nichts mit, sondern nehmen das einfach. Und so wird der Gottesdienst in solchen Kirchen oft zu einer Unterhaltungsveranstaltung. Jetzt wird es vielleicht deutlicher, was für Kirchen ich da auch meine. Das sind die mit der Nebelanlage und mit den Strobo-Lights auf der Bühne, wo eine Mega-Show abgeht. Gottesdienst als Show-Business. Ich lese mal ein Zitat von einem Herrn Neil Postman, was der über solche Gottesdienste sagt. Der schreibt, Religion wird wie alles andere schlicht und unverhohlen als Unterhaltung präsentiert. No business like show business. Und Religion ist ein show business. Die Religion wird all dessen entledigt, was aus ihr eine geschichtliche, eine fundierte, eine heilige, menschliche Sache macht. Es gibt kein Ritual, kein Dogma, keine Tradition, keine Theologie, kein Gott, der da irgendwie drüber steht, keine Transzendenz. In diesen Shows ist der Prediger die Nummer eins. Und Gott ist die Nummer zwei. Solche Kirchen, die die Form einer Gesellschaft annehmen, solche Gemeinden, die sind auch sehr wirtschaftlich orientiert. Wirtschaftlichkeit ist das, was zählt. Man predigt das, was sich verkaufen lässt, was die Leute gern hören. Es ist wie auf dem Internet, man sagt das, wo man Klicks dafür kriegt und Likes. Und so funktionieren solche Kirchen auch. Gepredigt wird, was passt, wofür bezahlt wird. Deshalb werden die Gottesdienste auch entsprechend gestaltet, möglichst attraktiv, möglichst effizient, technisch voll ausgereift. Das ist die große Gefahr von Megakirchen. Wir haben einige davon in Stuttgart und Umgebung. Und ich denke nicht, dass wir in der Gefahr sind, je dahin zu kommen, dass wir so eine Kirche werden. Allerdings, das sage ich jetzt auch, solche Kirchen haben eine große Anziehungskraft. Warum? weil wir von der Mentalität her Konsumenten sind. Wir sitzen uns abends in Sessel und konsumieren, was uns da an Infotainment geboten wird. Wir fragen ja abends bei der Tagesschau auch nicht mehr, ob das stimmt. Wir nehmen das ja einfach auf als Unterhaltungssendung. Und mit dieser Mentalität geht man da gern auch in Gottesdienst, gell? Und deshalb haben diese Gesellschaftskirchen so eine hohe Anziehungskraft. Und viele Leute gehen dann lieber dahin, weil da was läuft. Ich möchte dringend davor warnen. Diese Kirchen haben, ja, jetzt etwa die Frage stelle ich noch mal laut, sind es nicht eher junge Leute, die von solchen Kirchen angezogen werden? Ich sag mal eine gemischte Antwort. Es sind Menschen, die gelernt haben, dass man alles konsumiert. Und so haben wir unsere Kinder zum Teil auch erzogen. Wir sind noch anders aufgewachsen, wir wissen noch zu unterscheiden, wir wissen noch, was Dienst heißt. Aber unsere Kinder haben damit ein Problem und deshalb werden die eher von solchen Kirchen angezogen. Ja? Da bezahlt man was dafür, wie bei Amazon, und da kommt Klick und ein toller Gottesdienst raus. Ja? Das ist aber nicht eine Frage vom Alter, sondern von der Erziehung. Eine große Gefahr. Das brauche ich euch nicht sagen. Solche Kirchen haben nichts, aber auch gar nichts mit dem Leib Christi zu tun. Das sind zwar Christen beieinander, aber die sind ja nicht miteinander vernetzt zur Gemeinschaft, so wie das im Leib Christi eigentlich ist. Also so ein toller Gottesdienst, den man da konsumiert und sich da gefühlsmäßig aufbaut, der hat ja nichts mit Gemeindeleben zu tun. Jetzt wäre es traurig, wenn wir jetzt fertig machen würden. Es gibt, auch bei Hiebert gibt es noch einen dritten Entwurf, und an dem müssen wir uns orientieren. Er spricht von Gemeinde als Bundesgemeinschaft. Dafür gibt es keine Vorlage in unserer Gesellschaft. Das müssen wir uns bei der Bibel holen. Ja, unsere Gesellschaft möchte sowas eigentlich nicht und unsere Mentalität auch nicht. Aber das wäre jetzt der richtige Weg, Gemeinde als Bundesgemeinschaft, das ist der radikale Gegenentwurf zu diesen falschen kirchlichen Formen. Punkt 1. In der Gemeinde als Bundesgemeinschaft ist Christus das Haupt. Die Glieder unterstellen ihre persönlichen Wünsche dem Bau des Reiches Gottes. Unterordnung. Absolutes No-Go in unserer Zeit. Unterordnung, unter Christus das Haupt. Meine Wünsche kommen an der zweiten Stelle. Das ist Bundesgemeinschaft. In der äußeren Form sind solche Gemeinden natürlich menschliche Gemeinschaften. Da steht e.V. dahinter. Das muss auch so sein. Wir sind auch eine rechtliche Gemeinschaft, ja. Nach öffentlichem Recht. Aber gleichzeitig ist dann diese Gemeinschaft von Christen ein Ort, oder sind diese Leute ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Und für alle, die gedacht haben, heute gibt's keinen Predigttext, der kommt jetzt. Ja, das ist jetzt der Predigttext, Philipper 1, 5 bis 11. Und dann nehmt bitte eure Bibel und lest mit. Das ist ein sehr wichtiger Text in dem Zusammenhang. Das ist Philipper 1, fängt Paulus an mit einem Gebet. Vers 5 bis 11, Paulus betet, oder ich bete, sagt er, für eure Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Jetzt merkt ihr, wie Gott in der Gemeinde als Bundesgemeinschaft gegenwärtig ist und wirkt. Jetzt sind wir bei Vers 7, Philipper 1, Vers 7. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Eine Gemeinschaft als Bundesgemeinschaft, wo Gott gegenwärtig ist, da haben wir dieses Verlangen nacheinander, wie Paulus das hier beschreibt. Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Liebe heißt es für einen anderen, ja, nicht für sich selber. Und auch jetzt mal nicht die Liebe für Gott, sondern die für einen anderen. Martin Luther wurde gefragt, wie kann man denn Gott lieben? Da sagt er, man kann Gott nur im Nächsten lieben, im anderen Christen. Gott wird im Nächsten geliebt. Nee, das geht noch weiter zurück, das geht noch vor Martin Luther zurück, das ist Augustin. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, Vers 10, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. So sieht Gemeinde als Bundesgemeinschaft aus. Wie sieht's mit Mitgliedschaft aus? Mitgliedschaft ist weder optional, noch ist sie auf einen Vertrag begrenzt. Deshalb haben wir hier in unserer Gemeinde das mit der Mitgliedschaft so, dass sie möglich ist, aber dass das Entscheidende nicht die Mitgliedschaft ist. Deshalb sind wir eine Gemeinschaft mit Mitgliedern und solchen, die nicht Mitglieder sind. Das Entscheidende ist, es ist nicht auf einen Vertrag begrenzt, sondern das Entscheidende ist die Bundestreue, mit der man füreinander einsteht. Die Mitgliedschaft gründet in der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Jeder, der ein Nachfolger Christi ist, ist auch Glied der Gemeinde. Und niemand kann einen Nachfolger Jesu ausschließen aus der Gemeinde. Etwa, weil er zu einer anderen Klasse gehört. Wir sind in Deutschland übrigens auch eine Klassengesellschaft. Es gibt Menschen, wir gehören zur Mittelklasse. Und es gibt Menschen, die gehören nicht zur Mittelklasse. Die wohnen in dem schönen neuen Haus über der Kreissparkasse. Ob die bei uns so gut ankommen würden, wäre noch die Frage. Niemand darf wegen seiner Kultur ausgeschlossen werden, seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner politischen Meinung. Wer Nachfolger Jesu ist, gehört hier dazu. Letztlich existiert die Gemeinde nicht zum Zweck des Wohlbefindens ihrer Mitglieder. Das ist natürlich ein harter Satz. Eine Gemeinde existiert nicht zum Zweck des Wohlbefindens ihrer Mitglieder. Zitat: Das Ziel des christlichen Glaubens ist keine selbstzufriedene Sicherheit im Sieg Jesu, in der man sich seines eigenen Privaterlebnisses geistlicher Gaben und emotionaler Befriedigung erfreut. Nochmal, das Ziel des christlichen Glaubens ist keine selbstzufriedene Sicherheit im Sieg Jesu, wo man sich seines eigenen Privaterlebnisses, ich und mein Jesus und unsere Anbetungszeit und meine geistlichen Gaben und mir geht's gut bei Jesus. Das ist nicht das Ziel von christlicher Gemeinschaft und auch nicht vom christlichen Glauben. Gemeinde als Bundesgemeinschaft existiert, um ihren Herrn zu verherrlichen und ihm zu gehorchen. deshalb kommen wir zusammen. Ein ganz großes und wichtiges Zitat, das habe ich deshalb an der Wand. Die Gemeinde ist ein Ort, deutlich sichtbar für die Welt. Ein Ort, an dem Menschen ihren Versprechen treu bleiben, ihre Feinde lieben, die Wahrheit sprechen, die Armen ehren, für die Gerechtigkeit leiden und dadurch Zeugnis geben für die verblüffende und großartige Macht Gottes, die echte Gemeinschaft schafft. Das Band, das die Christen in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft zusammenfügt, ist die Liebe, die über alle gesellschaftlichen Unterschiede hinweggeht und alle miteinander verbindet und die auch über das hinweggeht, wie man sich mag oder nicht mag und wie die Chemie stimmt oder nicht. Das wird heute gern gesagt, da stimmt halt die Chemie nicht. Und das ist dann aber auch das letzte Wort. Nee, die Liebe hat das letzte Wort. Galater 3, Vers 26 bis 28 möchte ich vorlesen. Bitte lest mit, wenn ihr es zur Hand habt. Galater 3, 26 bis 28. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder. In Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und die andere Stelle ist Kolosser 3, Vers 9 bis 11. Auch das möchte ich vorlesen und lest bitte mit, wenn ihr könnt. Kolosser 3, Vers 9 bis 11. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Der alte Mensch ist der, der in Krüppchen sich gern versammelt, der sich nicht mit anderen abgibt, der aus Selbstinteresse auch in die Kirche geht, der sich von der Chemie leiden lässt, wie man so schön sagt. Den habt ihr ausgezogen. Und ihr habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, nämlich nach Jesus. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener. Die Beziehungen in solch einer Gemeinde sind in einer Bundesgemeinschaft Gemeinde, ja, die sind auch nicht auf einen Gottesdienstbesuch beschränkt, wie in der Clubkirche. In der Clubkirche kommt man zum Gottesdienst und dann sagt man, naja, bis nächste Woche. Nee, da ist alles mit einbezogen. Geistliches und Weltliches wird nicht getrennt. Die Glieder dienen einander ganzheitlich, auch am Werktag. Die erste Kirche, ganz am Anfang, die war eine Bundesgemeinschaft und daher kam auch das große Wachstum. Das hat einfach überzeugt. Und da wollten die Leute auch dazugehören. Und deshalb haben wir nach kürzester Zeit haben wir die Hälfte der damaligen Bevölkerung sind Christen. Jetzt stellt euch das mal in Hohenacker vor. 2500 Leute wären das so, ja. Jetzt kommt ein abschließendes Zitat, auch nochmal von Hiebert. Wenn die Gemeinde heute den Kampf verliert und zum Club wird oder zur organisierten Gesellschaft, dann läuft sie Gefahr, nur eine weitere menschliche Organisation zu sein, gefangen in ihrer Zeit. Wenn die Gemeinde diese unsere geliebte Welt erreichen will, muss sie zuerst Gemeinde im biblischen Sinn sein. Ein Ort, an dem Christus in der Mitte und der Heilige Geist in Reinheit und Macht gegenwärtig ist.